der Podcast.
Folge 115, Friedensnobelpreis für Sarah Wagenknecht.
Hallihallo und herzlich willkommen zur Folge 115 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Ja, ich habe meine Formatradio-Stimme drauf, weil außer Formatradio war diese Woche nichts. Ich begrüße, völlig ungeeignet fürs Formatradio, in Berlin den Kabarettisten Tilman Lucke. Tilman, grüß dich.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg, ebenfalls Kabarettist. Aber jetzt muss ich dich mal fragen, warum bin ich zu irgendwas ungeeignet? Ich bin zu allem geeignet.
Für Formatradio. Du. Die Hits der 90er, 2000er und das Beste von heute.
Ich kann morgens auch so tun, um 6 Uhr morgens, als hätte ich gute Laune, als wäre ich auf Koks. Ja. Das kann ich schon. Manchmal bin ich so.
Ja. Ja, hast du schon mal Praktikum gemacht bei Radio Antenne Brandenburg? Nein, ich kenne ja ein paar Leute, die im Formatradio sind. Und das Schöne ist, die sind in ihrer Freizeit irgendwie, also wenn die so richtig drauf sind, kriegst du die da auch nicht wieder runter.
die machen ihren Sprecherjob auch ehrenamtlich im Privatgespräch.
Ja, natürlich.
So. Ich ahne, wen du meinst.
Ich grüße an Benny Hanschke an der Stelle, der mich fragte neulich, wann wir denn mit H2 so weitermachen. Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind es gerade mal ausdiskutieren, aber darum soll es nicht gehen. Wir haben uns ja am Montag sehr intensiv mit den drei dringendsten Themen beschäftigt, sodass wir heute für den Donnerstag kaum noch was über haben. Gute Nachrichten aus Sachsen.
Ja, denn ich kann jetzt als Schwabe sagen, wir sind Sachsen. Also der Landtagspräsident ist gestern gekürt worden, ganz ohne Probleme, weil der Alterspräsident diesmal von der CDU kam und wusste, wie man sich verhält. Und der Neue ist ein ganz junger, der ist Mitte 30, Alexander Dirks, und der ist aus Baden-Württemberg. Und ich fand seine Antrittsrede auch also ein angenehmer Sound. Wobei, es ist ja tatsächlich so, dass ich manchmal auch von Leuten anhand meines Idioms nach Sachsen gepackt werde. Also das scheint, die Aussprache scheint, ist in manchen recht ähnlich.
Stimmt, weil ich habe auch manchmal bei Schauspielern, wenn die Hochdeutsch sprechen und aber so eine ganz leichte heimatliche Färbung drin haben, bin ich mir auch nicht sicher, es ist ein Schwabe oder es ist ein Sachse.
Ja, ich weiß nicht warum. Das ist wie mit dem Finnischen und dem Ungarischen, dass das irgendwie zusammengehört.
Na gut, das gehört zusammen. Und das Sächsische und das Schwäbische gehört tatsächlich auch zusammen, weil hier in Mitteldeutschland siedelten ursprünglich mal die Sueben. Und die Sueben, das ist ein germanischer Volksstamm gewesen hier. Mhm. Also die,
nicht zu verwechseln mit den Sunniten, die sind ganz woanders.
Genau. Die wanderten im Rahmen der Völkerwanderung, wanderten die so Richtung Südwesten und ließen sich so zwischen Rhein und Neckar nieder. Mhm. Und Sueben, Schwaben, ja. So. Das heißt, deine eigentliche Heimat ist hier irgendwo.
Ach, Thema. Cool. Ja, dann sind wir jetzt einfach nur wieder zurück und haben Dresden erobert, diesmal friedlich. Und
aber daher scheint das auch zu kommen, dass sozusagen die Dialekte gar nicht, also wenn jetzt im Harten, ist natürlich ein Riesenunterschied zwischen Schwäbisch und Sächsisch, aber so zumindest vom Sound her scheint da was Ähnliches zu sein.
Ja.
Mir geht das auch oft so, dass ich denke, auch gucken Sachse und dann, ach nee, geboren in Esslingen am Neckar.
Ja, der Herr Dirks kommt aus Bietigheim-Bissingen, das ist ja auch so ein schöner schwäbischer Ortsname.
Da kommt die Firma Pur her.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, Hartmut Engler, die alte.
Darf man noch Indianerland singen oder muss man das jetzt umbenennen?
Nein. Das heißt nicht Indianerland, das heißt Abenteuerland, und das Lied heißt, dass du zart anspielst, wo sind all die Indianer hin?
Ach so, Entschuldigung. Siehst du, ich bin voll der Experte.
Ja, ich hatte eine starke Purphase, als ich 14 war.
Okay.
Da haben mich die Texte von Hartmut Engler sehr beeindruckt, als ich 14 war. So.
Ich fand die Prinzen cool damals, als so in der Grundschule, das war richtig, die waren immer im Disney-Club zu Gast, die Prinzen, als Abschlusssong, und die waren lustig,
Die müssen dir ja sprachlich auch sehr ähnlich, eben. Also sehr, sehr nah gelegen haben, genau. Ja, alle aus Leipzig bis auf Jens, der kommt aus Dresden. So. Was ich viel spannender fand, also dass die beiden CDU-Landtagspräsidenten mit 97 von 114, 112 Stimmen oder so ähnlich durchgingen, war klar. Aber auch die beiden ersten Vizepräsidentenkandidaten sind durchgerutscht im ersten Wahlgang. Ohne Probleme, der erste von der CDU, klar. Mhm. Der zweite von der AfD im ersten Wahlgang. Während der Kandidat des BSW einen dritten Wahlgang benötigte und der Kandidat der SPD einen zweiten Wahlgang. Also, offensichtlich scheint im Sächsischen Landtag die AfD anerkannter zu sein als die SPD und das BSW.
Ja, also das Grundthema bei sowas ist ja, dass Wahlen immer geheim sind. Da lässt sich auch nicht dran rütteln. Das wird ja manchmal auch sozusagen in Probeabstimmungen in der Fraktion schon mal geprobt, falls irgendwelche Idioten dabei sind,
Oder man sagen kann, hier aus meiner Fraktion haben alle dafür gestimmt,
ja,
Frau Simonis.
Und das ist seltsamerweise immer so, ja. Und das ist eine Tradition, die auch nie angezweifelt wurde, während bei Sachabstimmungen immer auch eine offene Abstimmung, oft sogar namentlich oder wenn dann halt mit Handzeichen oder Hammelsprung oder so. Aber damit es im Protokoll steht, muss es halt namentlich sein, dass man noch weiß, wer zum Beispiel 1997 für die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat und wer das nicht wollte, auch vielleicht aus Eigennutz. So Sachen. Und das gab ja auch eine ganz interessante, jetzt darf ich mal wieder aus dem Geschichtsbuch plaudern, 1976, du erinnerst dich?
Ja, natürlich, das war 2 Jahre vor meiner Geburt, das weiß ich noch ganz genau.
In Niedersachsen gab es einen, also der anerkannte damalige Ministerpräsident Alfred Kubel trat zurück, der war dann irgendwie zu alt und es war eine SPD-FDP-Regierung mit einer Stimme Mehrheit. So, was passierte? Der Nachfolger von der SPD, stellte sich zur Wahl, Herr Ravens, ein späterer Bundesminister, der stellte sich zur Wahl, war natürlich siegessicher und plötzlich stellte sich auch der Oppositionsführer, der Vater von Ursula von der Leyen, also Ernst Albrecht. Genau, der stellte sich zur Wahl als CDU-Kandidat und wurde dann plötzlich gewählt, mit genau einer Stimme Mehrheit, geheim. Keiner wusste, wo es herkommt. Es war sehr wahrscheinlich, dass es aus der FDP kam. Und die damalige Landesverfassung von Niedersachsen schrieb aber vor, also dieser Typ war dann Ministerpräsident, aber seine Regierung musste noch bestätigt werden. Das ist so ein bisschen, wie seine Tochter jetzt ja auch zu kämpfen hat mit dem EU-Parlament. Sie ist ja eigentlich schon gewählt, aber auch noch nicht im Amt. Und das gab also die Schwierigkeit, die Abstimmung über die Regierung, das war eine Sachabstimmung, so eine Art Vertrauensabstimmung oder einfach Bestätigung. Und die musste offen sein. Und jetzt war natürlich die Frage, wie kriegen wir eine Regierung hin, wo dann plötzlich, also das war eine CDU-Alleinregierung, weil auch das war ja ein Bundestagswahljahr und da wollte die FDP zumindest vor der Bundestagswahl nicht in die Regierung eintreten. Der hat es dann mit Ach und Krach doch noch geschafft, diese offene Abstimmung zu gewinnen und erst im Herbst des Jahres trat dann die FDP offiziell in die Regierung ein. Also das war wirklich so ein Sonderfall, wo sozusagen geheim auf offen in einer sehr ungünstigen Weise zusammentraf. Aber ja.
Aber normalerweise ist es ja so, also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, also es gibt Abstimmungen, die müssen geheim sein, ja, und dann kannst du aber jede offene Abstimmung, kann sich einer melden, sagen, ich möchte, dass geheim abgestimmt wird und dann...
Nee, geheim abgestimmt ist nicht, weil es ist ja, der Abgeordnete ist ja verpflichtet, dem Volke verpflichtet und der Gedanke führt dazu, dass man sagt, man muss eigentlich immer wissen, wie der in zu Sachfragen steht. Bei Personal ist es tatsächlich, glaube ich, hauptsächlich so, deswegen... damit man den nicht unter Druck setzen kann, damit man eben nicht ihn zwingen kann, jemandem irgendeinen Wunsch zu erfüllen, eine Zusage oder so, weil das ist halt wirklich geheim. Und dann.
Na, lass uns doch mal ganz kurz, das finde ich ja total spannend. Wir haben jetzt bei solchen Einstimmen-Dingern, also mir fällt halt Simonis ein, ja?
Ja, die, 2005.
Genau. Oder Andrea Ypsilanti.
Also Heide Simonis, Schleswig-Holstein, die war Ministerpräsidentin gewesen und wurde knapp, also die Landtagswahl wurde knapp gewonnen von SPD, Grünen und dem SSW. Und die drei Parteien zusammen hatten eine Einstimmenmehrheit. Und dann gab es einen Gegner, Peter Harry Carstensen, der hatte CDU und FDP hinter sich. Und dann gab es immer, ich glaube, den ersten Wahlgang hat sie allein gemacht und hatte eben eine Stimme zu wenig und im zweiten Wahlgang hat Carstensen sich dann auch aufgestellt und dann hatten sie drei Wahlgänge lang, also bis zweiten bis vierten, genau gleich viel Stimmen und dann trat sie am folgenden Tag zurück und sagte, ich probiere es nicht nochmal und dann gab es ja eine große Koalition, allerdings unter seiner Führung, weil die CDU stärker war. Also das war sehr dramatisch und man weiß bis heute nicht, wer es war. Sicherlich geistert immer irgendein Verdacht, den man nicht leiden kann, der war es ja bestimmt, aber es gibt keinen ernsthaften Anhaltspunkt darauf.
Und wie sagt auch das nochmal wahrscheinlich der Grund in Sachsen-Anhalt, warum wir diese schwarz-rot-gelbe Koalition haben, weil Rainer Haseloff seine eigene Fraktion nicht traut, weil schwarz-rot hätte eine Einstimmenmehrheit gehabt, aber die haben die FDP mit dazugenommen, um eine komfortablere Mehrheit, die auch bei der Abstimmung zur Ministerpräsidentenwahl tatsächlich nötig war.
Und das bekannteste Ergebnis, das bekannteste Ereignis einer geheimen Wahl war ja das Misstrauensvotum gegen Willy Brandt 1972. Da hatte die,
was Willy Brandt gewann, obwohl es eigentlich rein rechnerisch gar nicht möglich gewesen
also
wäre.
Die Unionsfraktion hatte zwar nicht die absolute Mehrheit der Stimmen, sie hatte aber die Zusage von zwei FDP-Abweichlern, die nicht einverstanden waren mit der Ostpolitik. Das waren hauptsächlich Vertriebene. Und während dieser drei Jahre, der ersten Jahre der Brandt-Regierung, haben auch viele Abgeordnete die Fraktion gewechselt. Übrigens, damals war ja noch die Regelung im Deutschen Bundestag, dass die Berliner Abgeordneten nicht mit abstimmen durften bei Gesetzen und bei Wahlen anderer Verfassungsorgane. Sie waren aber stimmberechtigt, zum Beispiel beim Bundestagspräsidenten, und sie waren beim Bundespräsidenten, also Teil der Bundesversammlung, waren sie auch stimmberechtigt. Und das Ding war, die Regierung unter Brandt hatte ja ihre Mehrheit verloren im Plenum sozusagen außerhalb der Berliner. Wenn man die Berliner mitrechnete, hatte sie aber noch die Mehrheit, und die Ausschüsse bildeten das Gesamtplenum wieder. Das heißt, in den Ausschüssen konnten sie wunderbar ihre Gesetze vorbereitend durchbringen und dann nicht ins Plenum. Das war eine kuriose Situation. Und wie gesagt, er hatte zwei konnte eben auf zwei Leute zählen, und dann stellte sich raus, die waren auch dafür, aber hinterher stellte sich dann Bestechung raus aus der Unionsfraktion, einem CSUler und einem CDUler, beide auch mit Hilfe von Stasi-Geldern bezahlt.
Genau. Ja, und dann gab es ja auch an Andrea Ypsilanti in Hessen, die ist ja gar nicht zur Ministerpräsidentin gewählt worden, weil sie ja Rot-Rot-Grün in Hessen machen wollte, und wie hieß er, ganz berühmte Abgeordnete der SPD, also der Name geisterte damals durch die Presse, die sich öffentlich hinstellte und sagte, mit ehemaligen Kommunisten.
Ja, das war Dagmar Metzger, die auch selbst eine familiäre Vorgeschichte aus Deutschland hatte, also sozusagen Thema Ausreise, und deswegen, die hatte sich da, also es war ja so, das war ja auch ein ganz langes Gewürge, es gab Gleichstand zwischen SPD und CDU im Parlament, aber die CDU hatte 0,1 Prozentpunkte mehr, deswegen kriegten sie auch den Landtagspräsidenten, und dann gab es aber eben diese es gab mehr als eine Stimme Mehrheit für Rot-Rot-Grün, beziehungsweise Rot-Grün und Tolerierung durch die Linkspartei. Und diese Dagmar Metzger, die fiel nicht ins Gewicht. Die hat sich also frühzeitig geäußert, dagegen zu sein. Und dann hieß es, wir machen das Projekt weiter, weil es ausreicht. Und dann gab es eben auch lauter Probeabstimmungen in allen beteiligten Fraktionen, alles Paletti. Und dann schließlich, die Wahl war angesetzt auf den. Und das weiß ich noch, dass das ein wichtiges Datum auch für dich ist, denn das war der 4. November 2008.
Ach, der Tag unserer Premiere, stimmt.
Genau.
Nee, also unsere Eröffnung im Kabarett.
So. Und gleichzeitig die Wahl von Obama dann auch. Und dann hat man gedacht, jetzt können wir das so geheim abbügeln da in Wiesbaden. Aber einen Tag vorher fiel dann dem Widersacher von Andrea Ypsilanti, den sie sozusagen beerbt und abgesetzt hatte, Norbert Walter, jedenfalls nicht Norbert Walter Borjans, aber so irgendwie so ein ähnlicher No-Name sozusagen, und der war sehr wütend gewesen und hatte aber seine sozusagen immer gesagt, naja, ich wähle dich, und der hatte es dann noch geschafft, zwei andere auf seine Seite zu ziehen, sodass sie dann zu viert eine Pressekonferenz gegeben haben am Tag vor dieser geplanten Wahl und gesagt, wir machen es nicht, und ja, also muss man sich schon überlegen, ob einem das Gewissen dann plötzlich erst jetzt einfällt. Also die haben wirklich, es waren ja insgesamt 10 Monate oder 9 Monate nach der Landtagswahl. Also da muss man auch schon
mal genau aufkommen. Und das ist ja so ein bisschen Lafontänisierung, ne? Also dass ich bocke rum und mache meine persönlichen Scharmütze. Lafontaine hat es ja im Handstreich geschafft, die Linkspartei quasi zu ruinieren. Mhm. Das ist ja schon, also das alles aus persönlichen Gründen.
Ja, also das, genau. Und apropos nochmal zum Thema geheime Abstimmung. Es gab ja auch also mehrere geheime Abstimmungen. Eine ist besonders bekannt, die nicht zu einer Personalfrage waren und genau deswegen auch kritisiert wurden, nämlich die Hauptstadtabstimmung im Parlamentarischen Rat. Oder beziehungsweise das war ja dann die vorläufige Abstimmung, also zwei Tage nach
dem Grundgesetz. Die erste Hauptstadtabstimmung?
Genau, also die zwei Tage nach dem Grundgesetz wurde ja dann noch entschlossen, am 10. Mai 1949, wo wir eigentlich hinwollen, erstmal. Der erste Bundestag sollte das dann final klären. Und Adenauer war natürlich für Bonn aus sehr neutralen Gründen, weil er da wohnt und einen kurzen Weg hat. Und die meisten SPDler waren für Frankfurt am Main. Und es ging natürlich quer durch die Fraktionen, sodass die Bonn-Befürworter diese geheime Abstimmung irgendwie durchsetzen konnten und sie dann auch gewannen. Und wie sich dann auch natürlich rausstellte, auch nicht alles ganz ohne finanzielle Zuflüsse.
So.
Die Bundestagsabstimmung später fand dann auch nochmal geheim statt über den finalen Regierungssitz. Also das ist tatsächlich auch aus dem Grund, da wurde bewiesen, dass es einfach keine gute Idee ist, geheime Abstimmungen über Sachfragen.
Ja, viel interessanter, dann wann war die Bonn-Berlin-Abstimmung? War die 90 schon?
Entschuldigung, oder? Ich lese hier gerade Jürgen Walter, damit ich es nicht in der Folge korrigieren muss, mache ich es jetzt gleich.
Wobei ich muss dazu sagen, denn der Rücktritt oder die Niederlegung von sämtlichen Parteien von Andrea Ypsilanti führte ja zu einem der wichtigsten und prägnantesten SPD-Politiker in ganz Deutschland, nämlich Thorsten Schäfer-Gümbel, wo schon alleine der Name Programm war.
Ja, aber Thorsten Schäfer-Gümbel, immerhin war er auch mal ein paar Monate lang kommissarischer SPD-Vorsitzender 2019. Das schafft auch nicht jeder.
Das ist richtig. Und vor allem mit dem Namen.
Das ist natürlich auch wieder so, und dann sah das so lustig aus mit dieser sehr, wirklich sehr meterdicken Brille. Und das ist irgendwie, aber dem wurde, glaube ich, Unrecht getan.
Ich glaube, der war ganz okay. Aber jetzt lass uns doch bitte nochmal zurückgehen zur Hauptstadtabstimmung. Das finde ich jetzt gerade ganz spannend. Wann war die Bonn-Berlin-Abstimmung? 90 oder 91?
Also, jetzt müssen wir nochmal ganz differenzieren. Hauptstadt. Das wurde gar nicht groß abgestimmt, das stand im Einigungsvertrag. Also das wurde mehr oder weniger im Hinterzimmer beschlossen, dass die Hauptstadt einfach Berlin ist und der Einigungsvertrag kriegte ja dann die Zweidrittelmehrheit. Was du meinst, ist der Regierungssitz und der wurde offen gelassen, also Sitz von Bundestag und Bundesregierung und dann und die war 1991 und der Bundesrat hat 5 Jahre später nachgezogen und sich selbst dann auch nach Berlin verlegt. Das war ja ist ja autonom gewesen. Ja.
Weil die interessante Frage für mich wäre ja jetzt, es ist natürlich jetzt die sogenannte kontrafaktische Geschichte, aber lass uns da ganz kurz drüber reden, weil wir ja diese Woche einfach keine Themen haben. Oder wollen wir kurz in Libanon gucken? Also ich will jetzt nicht in Libanon.
Nee. Die Flüge sind auch gestrichen und dann lassen wir es.
Weil wir gerade gleich über die Frankfurter Vorstadt reden, können wir ja mal über Raketenangriffe vom Iran auf Israel. Es scheint sich dazu zu spitzen und die internationale Gemeinschaft überlegt tatsächlich schon einzugreifen. Also scheint da ja mehr los zu sein, als man tatsächlich denkt.
Ja, ich hoffe immer noch auf mein Prognosetalent, dass es nicht so kommt. Ich habe das ja vor ein paar Tagen erst gesagt. Wie gesagt, noch ist der Schaden noch nicht so groß, dass die Eskalation unumkehrbar ist. Aber
es sind wie viel? 140 Raketen sind es gewesen und 160 und das wirkte so ein bisschen so wie, wir machen jetzt mal mit, damit es nicht heißt, wir halten uns raus.
Im Grunde Staffel 2 von dem, was im April geschehen ist.
Genau, okay.
Sozusagen, wenn man jetzt einmal die ganzen Meldungen hört, Olaf Scholz warnt vor Eskalation. Also du kennst ja die Leute, die, wenn man irgendwo reinkommt und da ist eine kleine Stufe, dann stolpert jemand und dann ruft jemand hinterher ganz schlau und sehr lustig, Vorsicht, Stufe! So ein bisschen kommt mir Olaf Scholz jetzt vor.
Naja, das ist wie die Atomwaffenwarnungen der Russischen Föderation sind ja auch nicht mehr ganz ernst zu nehmen. Weil egal was passiert, Putin droht immer mit dem Einsatz von Atomwaffen.
Ja, aber das passiert nie.
Und aber der hat jetzt, glaube ich, schon insgesamt innerhalb der letzten 2,5 Jahre schon 50 Mal mit Atomwaffeneinsatz gedroht und es nie gemacht.
Ja.
Das ist immer so ein bisschen, ich hätte es dann einfach nicht gemacht. Also nicht damit gedroht.
Ach, die Geschichte besteht aus vielen. Also das ist eben ja dieses, was halt sehr, sehr oft passiert, dieses Chicken Game, also aufeinander zurennen und einer verliert dann. Und eben in der Geschichte ist leider sehr oft, Stichwort 1938, dass die richtige Seite das Falsche tut. Nämlich nachgeben. Und so ähnlich ist es ja auch bei Putin, dass er weiß, es gibt in bestimmten Ländern, vor allem bei uns in Deutschland, gibt es halt Kräfte, die einfach total gern ihm gegenüber alles nachgeben würden. Aber gut, wir kommen tatsächlich davon ein bisschen ab vom Thema.
Genau, um zum Thema, um nur nochmal Gruß an den Leserbriefschreiber, der meinte, dass Orban der Einzige ist, der sich hier für Frieden in Europa einsetzt. Wenn Frankfurt Hauptstadt geworden wäre vor der Wende, wäre es dann schwieriger gewesen? Weil Frankfurt liegt ja sehr zentral. Gegen Bonn sprach ja immer diese sagen wir mal, absolute Provinzialität. Mhm. Ich meine, es war Nachbarstadt von Köln, aber trotzdem, Karel hat das mal sehr schön formuliert, der ist mal durch Bonn gelaufen, ihm ist eins aufgefallen, keine Kinder. Mhm. In Bonn muss es wohl nur, also Bonn war...
Da formiert man sich anders, oder wie? Dann,
war eine reine Beamtenstadt.
Ja.
Niemand wohnte auch in Bonn. Mhm. Also das ist wie, du wohnst ja nicht in deiner Firma. Also... Ja, es ist ja so.
Ja.
Also niemand wohnte wohl in Bonn. Da war nur diese
ganze Ministerien. Ja, nicht mal Adenauer, der wohnte ja in Röndorf. Aber
genau.
Also, ja.
Und also das heißt Frankfurt. Und wenn es Frankfurt geworden wäre, wäre die Stadt wahrscheinlich ganz anders. Mhm. Denn wäre Frankfurt wahrscheinlich heute auch eine Millionenstadt. Davon ist zumindest auszugehen, wenn das wirklich Bundeshauptstadt über 40 Jahre gewesen wäre. Und wäre es dann schwerer geworden aufgrund der Nicht-Provinzen. Also du kannst viel über Frankfurt sagen, aber provinziell ist es nicht. Und dieser absolut zentralen Lage, also der Mittelpunkt, der geografische und der gewichtsmäßige Mittelpunkt liegen ja irgendwo in Hessen. Das heißt, Frankfurt liegt ja, also zentraler, also ich glaube, Frankfurt ist die am zentralsten liegende Großstadt in Deutschland, wenn man Kassel nicht als Großstadt bezeichnet.
Ja, wäre mal interessant, wahrscheinlich stimmt das, aber die, und dazu kommt dann auch die Geschichte, dass Frankfurt immer eine freie Stadt war, also sozusagen nie also schon eine republikanische Tradition hatte und auch immer souverän war. Und noch dazu natürlich der Sitz der Paulskirche war 1848. Also da hätte man auch anknüpfen können.
Also wenn man das jetzt mal rein historisch sieht, hat ja Frankfurt wesentlich mehr Recht, Hauptstadt eines geeinten deutschen Reiches oder einer Bundesrepublik oder sonst irgendwas zu sein als Berlin. Weil Berlin war ja immer nur eine aufgedrückte Hauptstadt. Die Preußen haben sich irgendwann ganz Deutschland untertan gemacht. Da war zufällig Berlin Hauptstadt. Da war Berlin jetzt für ganz Deutschland Hauptstadt.
Ja.
Und Berlin liegt ja auch kacke, das darf man ja nicht vergessen. Berlin liegt in der Nähe von Frankfurt oder?
Früher lag es zentraler, muss man sagen. Also das ist
aber nicht,
Die Schuld Berlins, sondern das ist die Schuld von Kaiser Wilhelm und Adolf, dass die diese Gebiete einfach irgendwie verspielt haben.
Naja, aber so zentral lag es auch nicht. Also es lag trotzdem schon weit im Osten. Weil, sagen wir mal so, als wir die Ostgebiete noch hatten, hatten wir ja auch noch ein paar Westgebiete.
Klar, also das war halt damals natürlich, oder in früheren, oder in autoritären Staaten oder vordemokratischen, da ist es schon relevant, wo die Hauptstadt liegt, Zentrum und Peripherie. Das sieht man ja in Russland, dass da Moskau und St. Petersburg sind so im Westen des Landes das Zentrum. Und was da an der Pazifikküste passiert, das interessiert dort keinen. Die Armuts,
der Zar der Zar ist weit.
Genau, und so war es halt auch bei Preußen. Und es gab ja dann auch nach dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 gab es ja auch war Bonn ja preußisch oder Köln und so weiter. Düsseldorf, übrigens der Name Kö in Düsseldorf, die Königsallee. Warum heißt die so? Weil der König Friedrich Wilhelm IV. Dort mal zu Gast war und nicht sehr freundlich, der wurde mit Pferdeäpfeln beworfen oder seine Kutsche, was auch immer. Und dann musste man quasi ihm zu Ehren, um sich zu entschuldigen, die Straße nach ihm benennen.
Hätte man auch Kackeallee nennen können.
Wäre vielleicht besser.
Aber nochmal zum Thema Frankfurt. Also Berlin war ja nie die Hauptstadt der Herzen quasi. Also nach der Wende wirkte das immer so, als ob Berlin die Hauptstadt der Herzen ist und bla bla bla. Aber eigentlich hätte ja Frankfurt historisch gesehen viel mehr Recht gehabt, deutsche Hauptstadt zu werden als Berlin.
Naja, was heißt mehr? Das ist halt natürlich, es gibt viele Städte. Das hätte auch Regensburg sein können, wegen des Reichstags im Mittelalter oder in der frühen Neuzeit.
Ja, nee, aber ich meine jetzt wirklich diese ganzen...
Es gab überall, also überhaupt, ganz früher gab es ja nicht das Konzept einer Hauptstadt, sondern es war ein Wanderzirkus. Die Pfalzen wanderten und die Kaiser hatten so ihre Lieblingspfalzen und so.
Also wie zum Beispiel Otto der Erste deutsche Kaiser hatte Magdeburg als...
Ach so, ja, das hätte ich jetzt fast vergessen. Genau, eigentlich wäre Magdeburg die Hauptstadt der Herzen.
Nee, eigentlich Aachen. Aber Moment, aber nein, also es geht mir um
also
die
Erste. Also ich bin für Waldbach. Sagen wir es mal ganz offen. Waldbach als Hauptstadt, dann bin ich zufrieden.
Waldbach ist nicht meine Stadt.
Noch nicht.
Nein, aber wenn wir jetzt wirklich mal die ersten, also nicht die ersten pangermanischen, aber pangermanische Bestrebung und demokratisch. Also ich finde schon, dass historisch gesehen, wenn man wirklich eine demokratische Hauptstadt Deutschlands sich historisch, dann läuft es alles irgendwie auf Frankfurt zu. Und ich mag Frankfurt persönlich nicht. Ich war einmal in meinem Leben in Frankfurt und da haben wir auf dem Römer gesessen und Ebbelwoll getrunken. Ja, das Dreckzeug, kannst du nicht trinken.
Das darfst du natürlich nicht trinken. Das ist eigentlich, da muss ein Warnhinweis außen auf die Stadt drauf und dann mit so einem Glas und dann durchgestrichen, dieses Getränk nicht annehmen.
So.
Ja, also jedenfalls, wobei ich denke halt auch, gerade diese Teilungszeit, das ist natürlich das, was die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert halt, oder sozusagen dieses Ergebnis der Teilungszeit ist natürlich ganz prägend gewesen. Und da war Berlin ja immer das Bollwerk auch gegen die Sowjetunion. Und da erinnere ich nur an meine Lieblingskabarettgruppe, die Insulaner, die sich auch damit befasst haben. Die haben ja in ihren Programmen auch immer wieder sich ein bisschen beschwert, dass zum Beispiel Adenauer sich nie für Berlin interessiert hat. Der war sehr selten da, wenn dann nur ganz kurz. Und andere, wie Theodor Heuss, Bundespräsident, war viel öfter da, aber der hatte ja keine Bedeutung. Und das war zum Beispiel die ganzen, in den Ende der 50er kamen dann immer mehr Behörden nach West-Berlin, um das so ein bisschen da zu verankern. Dann noch später das, zum Beispiel das Umweltbundesamt und so weiter. Aber das war eher so dieses, ja, wir speisen euch ein bisschen ab. Und trotzdem war immer, also in der Teilungszeit schon auch immer der Gedanke, wenn es mal anders kommt, dann wird es die Hauptstadt sein. Also das blieb ja relativ unstrittig. Und da war nur die Frage halt, was machen wir mit diesem ganzen Regierungsapparat und mit den Arbeitsplätzen in Bonn und so weiter. Und es ist ja bis heute so, dass die Mehrheit der Ministerialangestellten in Bonn sitzt.
Immer noch.
Laut diesem Bonn-Berlin-Gesetz muss das so sein, dass mehr Leute da, ich sag's mal, arbeiten, ist jetzt ein großes Wort, als in Berlin. Manche Ministerien haben offiziell ihren Hauptsitz dort, zum Beispiel das Landwirtschaftsministerium, Verteidigung und so weiter, so kleinere, also nicht so die wichtigsten. Aber ja, ich weiß nicht, wie viele Bundesminister jemals in Bonn waren, also oder in ihrem Bonner Sitz, der ihnen ja eigentlich zusteht. Naja, also das ist echt eine interessante Frage, aber ich denke, gerade diese 91er Abstimmung, die war ja auch gar nicht so unknapp, ging vor allem wegen Persönlichkeiten wie Wolfgang Schäuble oder ja, Kohl, Süßmuth. Das waren alles Leute, die für Berlin votierten, weil sie eben diesen historischen Moment auch erkannten und andere erkannten den irgendwie nicht, weil sie dachten, ja, ich komme doch aus Nordrhein-Westfalen und in mein Bundesland. Damals hieß es ja, es gibt halt eine Fraktion, die größte Fraktion des Bundestages heißt Nordrhein-Westfalen. Und es ging klar durch alle Parteien durch, ja.
Genau, und die waren auch alle gegen Berlin.
Naja, fast alle. Es gab da auch Vernünftige, aber Grünen oder nee, Bündnis 90, nee, stimmt gar nicht, die Grünen waren ja gar nicht im Bundestag, die Westgrünen, genau, aber die waren wahrscheinlich alle gegen Berlin, wegen ja, Großmachtstreben und so weiter. Hat sich ja alles gar nicht so bewahrheitet.
Na, was sich absolut überhaupt nicht bewahrheitet hat, war ja immer die große Hoffnung, was viele sagten, wenn die Bundesregierung eben aus ihrer Provinzklitsche, diesem sterilen Elfenbeinturm Bonn nach Berlin zieht, dass die Regierung dann volksnäher wird. Aber das Einzige, was passierte, ist, dass Berlin elfenbeinturmiger wurde.
Das ist, glaube ich, das wird ja oft, da beschweren sich viele, auch zum Beispiel Diplomaten oder überhaupt Politiker, die sagen, ja, früher konnte man da viel einfacher irgendwo klingeln und reinkommen und dann konnte man ein Gespräch führen. Das ist heute in Berlin anders, aber ich glaube, das liegt nicht an Berlin, sondern es liegt am Bürokratieaufwuchs, an der Stellenanzahl. Heute arbeiten ja für die Bundesregierung, ich weiß nicht, ich kenne den Faktor nicht, ich würde aber sagen, 5, 6, 7 Mal mehr Leute arbeiten jetzt quasi direkt für Bundestag und Bundesregierung, also jetzt nicht die Behörden, die untergeordnet sind, als noch vor 60 Jahren oder so. Und das ist schon arg. Und natürlich wird das alles komplizierter, weil jeder ja wichtig sein muss. Jeder sagt ja, an meiner Tür muss ja irgendeiner noch betteln, um durchzukommen. Und das liegt, also aus meiner Sicht liegt das absolut nicht an Berlin. Aber ja.
Was ja lustig ist, also es arbeiten immer mehr Menschen und immer mehr Menschen und immer mehr Menschen für Verwaltungsaufgaben, während ja die Digitalisierung eigentlich dazu führen sollte, dass es immer weniger werden.
Und zum Beispiel auch, ich weiß noch, wie es hieß, Digitalisierung, wir sparen Papier. Also, ja, erzähl das mal dem Deutschen Wald. Also gut, das ist schon alles ziemlich absurd, dass weder Papier noch Arbeitskräfte noch Geld noch Nerven gespart werden durch diesen ganzen Digitalisierungskram. Vielleicht kommt es irgendwann doch noch so, dass man doch irgendwie einen Modus findet, wie es besser geht.